Ja, moin. Genau, super, danke. Ja, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mal das Lukas-Evangelium auf. Ansonsten, ja, wir werden heute nicht den Anfang, sondern den Anfang uns nochmal ein bisschen mit dem Anfang von Jesus Christus beschäftigen. Ich habe auf dem Herzen, diese Reihe zu machen, Jesus im Zentrum, denn ja, Jesus steht im Zentrum. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist derjenige, um den wir kreisen sollten. Und deswegen finde ich es schön, über Jesus zu predigen. Es ist auch schön, über Jesus nachzudenken und ihn besser kennenzulernen. Und um jemanden besser zu kennenzulernen, geht man am besten oder erfährt man etwas über seinen Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr einen Freund habt oder eine Freundin. Einen Verlobten, vielleicht seid ihr verheiratet oder eine Verlobte, ja, Jakob. Ja. Genau. Auf jeden Fall, bei mir war es so, ich wollte, lass doch einfach irgendwie, ich wollte alles über Laura wissen. Ich wollte auch voll viel über ihre Kindheit wissen. So, wie sie so als Kind, so was so abging in ihrem Leben, wie sie so aufgewachsen ist, was sie so gemacht hat und so. Und ja, um jemanden wirklich gut kennenzulernen, muss man seine Vergangenheit. Also, mir geht es so, euch bestimmt genauso. Wenn ihr sagt, ich kenne die Person wirklich gut. Entweder ihr habt die Vergangenheit mit ihm erlebt, also ihr kennt ihn von Kind auf, seid mit ihm aufgewachsen und sagt jetzt, ich kenne den wie meine Westentasche, also ich bin zusammen mit dem aufgewachsen oder mit der. Oder ihr wollt alles darüber wissen, weil ihr nicht dabei wart, leider. Und ihr denkt so, schade, dass ich nicht dabei war. Ich hätte dich gern irgendwie kennengelernt im Kindergarten und so. Also, ja, klingt jetzt irgendwie ein bisschen lustig, aber ist ja safe so. Und zumindest bei mir. Und Jesus, wenn Jesus im Zentrum steht, ist es cool, auch mal zu schauen, was ist sein Anfang? Und ich bitte euch jetzt einfach mal kurz für diese Zeit, die wir hier haben, eure ganzen Kinderbibel, Bilder so ein bisschen auszuschalten in eurem Kopf, die so ein bisschen durchzustreichen und auch die Weihnachtsgeschichte oder dieser Titel Weihnachtsgeschichte, den mal jetzt kurz zur Seite zu legen. Lasst uns nochmal versuchen, einen ganz frischen, neuen Blick zu bekommen auf die Anfänge von Jesus, auf den Anfang von Jesus. Matthäus sagt Genesis, also der Ursprung Jesu, der Anfang Jesu, die Herkunft Jesu. Wo kommt dieser Mann her? Natürlich, wir wissen, klar, er kommt vom Vater, er ist hinabgestiegen zu uns. Aber Lukas fängt ganz, und wir werden jetzt im Lukas ein bisschen schauen, Lukas fängt eigentlich ganz irdisch an. Sein Evangelium fängt ganz irdisch an. Ne? Wir haben das bei Johannes, dass es so ein bisschen anklingt oder Johannes das so ein bisschen poetisch ausdrückt. Ja, wo kommt Jesus eigentlich her? Er kommt direkt von Gott. Er ist hinabgekommen in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Lukas ist ziemlich irdisch. Zumindest, ja, wie soll ich sagen? Er fängt das Ganze hier sozusagen an. Und wir haben aber ganz viele Hinweise in Lukas, dass Jesus eben nicht einfach nur irdisch ist. Und das werden wir auch ein bisschen sehen. Also, Jesus, und vielleicht sind manche schockiert jetzt über dieses Bild. Ganz ehrlich, Jesus, ich weiß, Jesus war, klar, wir kennen Jesus alle aus der Kinderbibel und aus Jesus-Filmen mit diesem weißen Gewand und ohne Brille. Aber ganz ehrlich, Jesus war ein ganz normaler Mann. Ihr hättet ihn wahrscheinlich äußerlich nicht so krass unterschieden von anderen Männern, die ihr im Dorf getroffen hättet oder in der Stadt so. Er wäre euch vielleicht gar nicht unbedingt aufgefallen von seinem Aussehen her. Und deswegen finde ich das Bild eigentlich cool, weil das ist ein ganz normaler Typ mit einem Hammerbart, den man aber auch so in der U-Bahn vielleicht mal trifft. Ja? Also, und das finde ich halt cool, weil so jemand, glaube ich, schon. Also, wir haben keinen Hinweis darauf, dass Jesus irgendwie besonders aussah, so äußerlich, dass man ihn sofort wahrnahm. Oh, krass. Okay, lass uns mal durchstarten mit der nächsten, genau. Und um den Ursprung zu kennen, muss man auch die Eltern kennen. Und wir haben uns vor 2 oder 3 Wochen mit Josef, wir haben uns so ein bisschen mit Josef beschäftigt, mit dem Papa von Jesus. Es gibt halt super geile Bilder. Es ist einfach super geil, wenn ihr mal euch so diese ganzen alten Gemälde anschaut, wo Jesus eigentlich immer so ein Europäer ist. Und alle um ihn herum Europäer sind, weiße Europäer. Und man denkt, Jesus war die übelste Kartoffel. Und seine ganzen Dudes auch. Ist halt richtig krass. Hier auch. Ja. Jesus war einfach Wikinger. Okay, aber egal. Die Künstler damals wussten es nicht besser. Hoffe ich. Oder sie waren übelst racist. Aber okay, wir machen mal weiter. Es gibt so einen Film, auch sehr umstritten und komisch ein bisschen, aber das heißt irgendwie der junge Jesus oder so. Aber er ist ganz nice geshootet. Also deswegen habe ich dieses Bild, das fand ich einfach cool. Manchmal stellen wir uns Jesus nicht so richtig als Kind vor, finde ich. Also, weil es wird ja auch nicht viel darüber gesagt, aber überlegt mal, der Mann war 30 Jahre, ein ganz normaler Dude, ein Kind. Seine ganze Kindheit und Jugend hat er ganz normal, wie jedes Kind, durchlebt. Er ist spazieren gegangen, er hat draußen mit Stöckern gespielt, er hat mit Steinen auf irgendwas abgeworfen, er hat eine Hütte gebaut, er hat, wisst ihr, was ich meine? Das war ganz normal, er hat wahrscheinlich eine Steinschleuder gehabt oder was weiß ich. Er war ein ganz normaler Junge, in bestimmten Sinne, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde es cool, solche Szenen einfach zu schauen und zu denken, ich kriege ein bisschen mehr das Feeling dafür, dass er einfach ein ganz normaler Junge war. Und trotzdem ganz besonders. Und das Coole ist, das macht Lukas so ein bisschen mit uns. Lukas nimmt uns so ein bisschen rein. Er lässt uns so ein bisschen dieses Feeling dafür kriegen, für den jungen Jesus, für den Ursprung. Ja, seine Eltern waren bestimmt auch mal unterwegs mit ihm. Das ist jetzt, glaube ich, eine Szene, wo sie aus Ägypten, so einer auf den zurückkehren. Diese ganze Story lassen wir heute aus, weil wir wirklich nur in Lukas sind. Okay, nochmal weiter, Bill. Genau, der Bericht des Lukas. Also das ist ein Gemälde von Lukas, das soll irgendwie Lukas sein. Keine Ahnung, wir wissen, glaube ich, überhaupt nicht, wie Lukas aussah, woher auch. Es sind, glaube ich, keine ursprünglichen Bilder von ihm irgendwie oder von irgendeinem Apostel gemacht worden. So viel ich weiß, oder nicht mehr erhalten, was auch immer. Der Bericht des Lukas, ich habe das deswegen geschrieben, weil das ein Bericht ist. Lukas sagt das selber am Anfang vom Evangelium. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, Vers 1, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Also dieser Theophilus hatte von Jesus gehört, er war unterrichtet worden, im Evangelium, er kannte Dinge von Jesus, er kannte Jesus' Geschichten. Aber Lukas hat den Auftrag von ihm angenommen, nochmal einen Bericht davon anzufertigen. Einen genauen Bericht, einen geordneten Bericht. So, also, Lukas nimmt uns jetzt mit in diesen Bericht. Stellen wir uns mal vor, wir sind Theophilus. Stellen wir uns mal vor, wir sind Heiden. Sind wir eigentlich auch. Wir sind zumindest keine Juden. Also, wir sind Heidenchristen. Und wir haben zum ersten Mal das Evangelium des Lukas, seinen Bericht in der Hand. Erstmal, glaube ich, würden wir unglaublich uns freuen darüber, das in der Hand zu haben. Ich glaube, der Theophilus ist durchgedreht, als das Teil bei ihm zu Hause ankam. Wahrscheinlich per Post oder persönlich überreicht, was auch immer. Das war der Hammer, glaube ich. Also Theophilus hat auf jeden Fall das genossen, glaube ich, das zu lesen, das in der Hand zu haben. Was für ein Privileg. So, er war einer von einem am Anfang, der das hatte. Der das Privileg hatte, einen Bericht schwarz auf weiß geschrieben über Jesus in der Hand zu haben. Wow, das Feeling können wir, glaube ich, nicht nachvollziehen. Das ist unnormal. Aber tun wir mal so, wir sind jetzt mal Theophilus. Wir lesen jetzt rein in diesen Bericht. Und Lukas nimmt uns jetzt mit rein. Mach mal bitte weiter. Er nimmt uns jetzt an die Hand als Leser. Wir sind jetzt Theophilos und Lukas weiß, wir sind ein verdammter Heide, hätte ich was gesagt. Nein, wir sind ein geretteter Heide. Wir sind nicht mehr verdammt. Wir waren aber verdammt. Jetzt sind wir gerettet in Jesus Christus. Und trotzdem muss er uns ein bisschen reinnehmen in die Story. Er muss uns ein bisschen, er will ein bisschen zeigen. Er will uns ein bisschen einführen in die ganze Sache, bevor es so richtig losgeht mit Jesus. Er will so ein bisschen zeigen, okay, so ein Intro, so eine Art Intro sozusagen. Also er stellt uns jetzt Jesus, seine Familie und das Umfeld von Jesus vor. Ja, wie man das so macht. Ich weiß, vielleicht habt ihr Batman Begins geguckt. Batman Begins war damals der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlen könnt, aber diese Superhelden, diese Filme darüber, wie Superhelden zu Superhelden geworden sind. Vielleicht haben auch manche von euch Unbreakable geguckt. Ich liebe diesen Film. So eine ganz langweilig erzählte Geschichte, so ganz langsam wird irgendwie deutlich, dass dieser Mann ein Superheld ist. Der weiß das am Anfang gar nicht. Und irgendwie dann so Schritt für Schritt wird erzählt, wie er das gemerkt hat, wie er das damit gerungen hat, dass er das ist. Also wie er gar nicht damit klargekommen ist am Anfang und eigentlich gesagt hat, nein, so ein Quatsch, das kann nicht sein. Das dann aber doch angenommen hat, diese Rolle, die ihm sozusagen das Schicksal gegeben hat und dann angefangen hat, darin zu wandeln, das auszufüllen, diese Rolle anzunehmen und sie zu spielen, sie zu leben. Und bei Batman Begins ist es ja ähnlich. Wenn ihr Batman Begins, ruft euch das mal so ein bisschen vor, die es kennen. Wir treffen den jungen Bruce Wayne, oder? Mansion, wie heißt das? Wayne Mansion? Wayne Manor. Genau, das ist dieses große Gutshaus, in dem die Familie Wayne wohnt. In Gotham City oder ein bisschen außerhalb von Gotham City. Und da gibt es diese Batcave. Das ist aber erstmal einfach nur so eine Höhle. Und der junge Bruce fällt in diese Höhle rein, aus Versehen, glaube ich. Und er hat eine tierische Angst vor Fledermäusen. Und er fällt da rein und hat irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein traumatisches Erlebnis für ihn. Diese ganzen Fledermäuse, die dann in dieser Höhle auf einmal um ihn rumflattern und seinen Kopf flattern und so. Und ich, keine Ahnung, wenn ihr den Film, als ihr ihn das erste Mal gesehen habt, habt ihr bestimmt auch gedacht, tschüss. So, wow, jetzt verstehe ich, jetzt wird mir einiges klar. Und so Stück für Stück ist immer mehr klar geworden, woher kommt dieser Batman eigentlich? Und also ich liebe solche Filme, die so den, ja, erklären, wo jemand herkommt. Die so erklären, wie er das geworden ist, was er geworden ist. Ich liebe das. Und ich glaube, Lukas macht das jetzt ganz kurz mit uns und erklärt uns einfach so ein bisschen, warum ist Jesus oder was ist sein Hintergrund, sein Umfeld und wo kommt er her? Außer, dass er vom Himmel kommt. Aber wo kommt er irdisch her? Welche Menschen haben ihn geprägt? Wer hat ihn in den Arm genommen und gekuschelt abends? Wer hat ihm einen Gute-Nacht-Kuss gegeben? Was waren das für Menschen, die sein Essen gekocht haben, die ihm die Windeln weggewechselt haben? Was waren das für Leute, die ihm das erste Mal, als er noch nicht lesen konnte, vorgelesen weiß ich wahrscheinlich nicht, aber die ihm erzählt haben, die Geschichten aus der Tora. Was waren das für Menschen? Was waren das für Verwandte, die er vielleicht hatte? Das ist so spannend. Was war das für ein Dorf, in dem er aufwuchs? Wie waren die da drauf, die Dorfbewohner um ihn herum? Ganz kleinen Eindruck kriegen wir von Lukas. Machen wir bitte weiter. Genau. Und er gibt uns, und das ist krass, wir sind ja Heiden. Wir sind ja Römer. Ne? Wir sind ja Theophilus. Und Lukas gibt uns auch einen Einblick in die Hoffnung, die manche oder die viele Juden hatten zur Zeit Jesu. Diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die ganz eigen der Juden war. Diese Hoffnung kannten die Römer nicht. Die Römer hatten nicht seit Jahrhunderten auf so eine Art Erlöserfigur, auf so eine Art Messias gewartet, gehofft, dafür gebetet, dass der kommt. Ein Befreier, jemand, der sie, ein neuer Mose, der sie aus dem Exil führt, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Das kannte Theophilus nicht so von seinem, wo er herkam. Und deswegen gibt uns Lukas auch krass Einblick in die Hoffnung, die viele Juden hatten. Und zwar in diesen Lobpreisgebeten, die Maria und Elisabeth, Zacharias sprechen werden. Und auch Simeon und Hannah. Okay, nochmal weiter. Genau. Und deswegen kriegen wir auch so einen kleinen Einblick von unserem Autor hier, von unserem Berichterstatter in den jüdischen Glauben, weil davon wissen wir auch gar nicht so viel. Klar, so ein bisschen was schon. Wir wurden ja unterrichtet, aber hier kriegen wir noch mal ein bisschen mehr. So. Okay. Alles klar. Bitte weiter. Also, ich habe mal geguckt, was ist alles Teil der Einleitung? Und das Erste, ja, es ist alles sehr klein, ich lese euch vor. Das Erste, was wir lesen, ist die Ankündigung von Johannes Geburt. Zacharias ist im Tempel und der Engel kündigt die Geburt an. Ich habe ein E gemacht, weil es für mich so ein Erzählpart ist. Also da wird die Story angefangen zu erzählen. Dann wird Jesu Geburt angekündigt. Also Lukas packt erstmal diese beiden Ankündigungen und das macht ja auch Sinn. Sie sind logischerweise der Anfang der Story. Aber diese beiden Ankündigungen. Und total, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum verwebt oder wie krass ist das, dass Lukas, wie geschickt er es macht, dass er diese beiden Stories von Johannes und Jesus so verwebt? Ja? Er hätte ja auch einfach ganz simple and plain, das ist Jesus-Geschichte, das ist Johannes-Geschichte. So, Kapitel 1, Jesus-Geschichte. Kapitel 2, Johannes-Geschichte. Kapitel 3, Anfang von Jesu Dienst in Galiläa. Er macht diesen hier, er macht diesen hier. Er macht immer Kamerawechsel, Blickwechsel, Blickwechsel, Blickwechsel. Die Kamera auf Jesus, die Kamera auf Johannes, die Kamera auf Jesus, die Kamera auf Johannes. Das ist total krass. Wir werden so hineingezogen in das Schicksal dieser beiden Familien, wie es sich ähnelt und doch ganz unterschiedlich ist. Wie Johannes und Jesus beide einen Dienst von Gott bekommen, der so besonders ist und trotzdem ganz unterschiedlich ist. Die beiden sind Männer Gottes zum Schluss. Und trotzdem haben sie eine ganz unterschiedliche Aufgabe. Und so führt uns Lukas in dieses Evangelium ein und erzählt uns etwas über die Anfänge von Jesus, die verknüpft sind mit den Anfängen von Johannes. Okay, weiter. Genau, dann kommen Maria und Elisabeth, sie treffen sich. Also sie haben beide diese Ankündigung, beide von einem Engel. Dann kommt das Treffen zwischen den beiden. Okay, weiter. Und dann kommt der Lobpreis von Maria, ein L für Lobpreis. Es ist total krass, dieses Gebet ist wunderbar, es ist herrlich. Dieser Lobgesang, Hammer. Weiter bitte. Dann wird wieder erzählt, wie Johannes geboren wird. Weiter. Dann kommt der Lobpreis des Zacharias. Auch voll spannend, nicht die beiden Lobpreise hintereinander weg, sondern dazwischen wird erstmal Johannes logischerweise geboren. Ist auch irgendwie klar. Und dann kann Zacharias nicht mehr anders. Er muss Gott preisen. Das ist der Hammer. Sein Sohn ist geboren und die ganze Sache mit dem Namen. Und Johannes bekennt sich auch dazu, was Gott ihm gesagt hat und sagt, er heißt Johannes. Und dann preist er Gott einfach. Voll krass. Dann wird Jesus geboren. Da kommen auch die ganzen Engel und Hürden. Dann weiter bitte. Dann kommt Jesu Beschneidung und Darstellung im Tempel. Das ist nice, weil hier werden wir nochmal so ein bisschen richtig an die Hand genommen und so ein bisschen das wird deutlich gemacht, Jesus war Jude, er kommt aus einer jüdischen Familie. Ja. Dann kommt nochmal Lobpreis, es ist so geil, der Anfang ist so voller Lobpreis von Lukas, das ist der Hammer. Jeder, der irgendwie denkt, er ist Lobpreisleiter oder Worshipper oder so, sollte sich unbedingt den Anfang von Lukas, vom Lukas-Evangelium ganz genau durchlesen, das ist der Hammer. Da sind so viele Lobpreiser unterwegs. Bitte weiter. Und dann haben wir den 12-jährigen Jesus im Tempel. Und ich habe es jetzt nicht hingeschrieben, aber natürlich kommt dann auch noch der Dienst des Johannes. Also dass Johannes seinen Dienst anfängt und tauft und die Taufe Jesu und dann geht es richtig los. Also das gehört, finde ich, auch noch mit zur Einleitung. Also der Taufdienst von Johannes und die Taufe von Jesus und dann beginnt Jesu Dienst. Zieht euch mal rein, wie viel das ist. Wir denken immer so, boah, wir wissen voll wenig über die Anfänge von Jesus oder über seine Kindheit. Ja, stimmt, wir wissen wenig über seine Kindheit. Aber wir wissen eine ganze Menge über seine Anfänge. Über das, ja, oder uns wird eine Menge einfach erzählt darüber. Okay, machen wir weiter bitte. Und ich will jetzt ganz kurz, naja gut, es wird nicht kurz, ich gebe es zu, es wird nicht kurz. Aber wir werden uns jetzt diese Punkte einmal ganz kurz, ich habe von jedem Ich habe schon wieder gesagt, ich habe von jedem Abschnitt ein Zitat, ein etwas längeres oder kürzeres Zitat rausgesucht. Genau, fangen wir einfach mal an. Johannes' Geburt wird angekündigt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Das ist der Hammer. Lukas fängt so fröhlich an. Ohne Witz, das ist das Evangelium. Da ist am Anfang nur Party. Ohne Witz. Die Leute, du wirst jubeln, du wirst Gott loben. Maria kann nicht, also Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Sie kann nicht anders. Sie sagt: Boah, krass, du bist so gesegnet. Da ist wirklich, es ist so eine Freude da, weil die Realität ist hart, in der das Ganze spielt. Das spielt in einer knallharten, heftigen Welt. Mit viel Blutvergießen, Gewalt, Besatzungsmacht ist im Land. Viele Juden fühlen sich oder sind auch unterdrückt, sind nicht Herr ihrer selber. Und trotzdem so viel Freude am Anfang von Lukas. Es ist echt genial. Aber es ist ja auch ein Evangelium. Wir lesen ja auch gerade den Anfang eines Evangeliums. Das heißt, einer guten Botschaft. Und eine gute Botschaft ist eine Freudenbotschaft. Soll die traurig anfangen oder was? Nein, hier geht es gleich richtig zur Sache. Hier wird gleich richtig Evangelium verkündigt. Also du wirst dich, viele werden sich über seine Geburt freuen. Jubel, Freude. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Erinnert uns ein bisschen an Simon, an Simson, die ganze Story überhaupt. Erinnert uns ein bisschen an Simson, dieses alte Paar. Und dann kriegen die noch ein Kind. Und dann hier, ne? Auch dieses, er trinkt nichts. Ja, ich weiß nicht, ob er lange Haare hatte, aber vielleicht. Also es ist so ein bisschen eine ähnliche Situation vielleicht. Aber er ist nicht der Simson, er ist nur der Wegbereiter des Befreiers. Johannes ist nicht Simson oder so, aber er bereitet den Weg für den Simson, für Jesus. Jesus war anders als Simson, aber Simson hat auch sein Volk befreit. Und Jesus wird auch sein Volk befreien. Er wird schon im Mutterleib, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Leute, achtet bitte darauf, der Heilige Geist tut eine Menge am Anfang von Lukas. Das ist so krass. Manchmal denken wir, der Heilige Geist kommt erst an Pfingsten ins Spiel. Ja, das stimmt schon. Darüber haben wir auch auf der Freizeit diskutiert und das ist auch wahr. An Pfingsten passiert etwas Unglaubliches. Gott gießt seinen Geist aus auf alle Gläubigen. So. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, aber Gottes Heiliger Geist ist schon weit davor am Wirken. Gottes Geist wirkt hier krass. Leute werden erfüllt von, ihr werdet das gleich sehen. Der Heilige Geist hat seine Finger extrem im Spiel am Anfang des Evangeliums. Also, er wird schon als Baby mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Tschüss. Egal. Wie muss ich mir das vorstellen? Ein Embryo mit dem Heiligen Geist? Was ist da los? Was macht er im Bauch so? Halleluja. Herr, bitte lass mich bald hier raus aus dem Gefängnis. Nein, Scherz. Keine Ahnung. Was hat das Baby gemacht im Bauch mit dem Heiligen Geist erfüllt? Okay, aber es ist eine Ansage. Es ist wahr, es stimmt. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Was für eine Ansage, was das für ein Mann wird. Krass, oder? Erfüllt mit dem Geist der Kraft des Elia. Wird er von dem Herrn hergehen? Was ist denn der Geist des Elia? Das ist doch der Heilige Geist. Mann, der wird vom Heiligen Geist erfüllt sein und er wird ja in Gottes Kraft wirken und dienen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er, oh mein Gott, so wird er,
ein Volk
ja.
zuführen, das für ihn bereit
So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Richtig krass. Bitte achtet auch darauf, die so leben, wie es Gott gefällt, spielt eine Riesenrolle am Anfang von Lukas. Alle Personen, die handeln werden jetzt am Anfang, sind alles Menschen, die ihr Leben so führen, wie es Gott gefällt. Das ist krass. Zacharias und Elisabeth waren Gerechte vor dem Herrn. Also Die NGÜ drückt das anders aus, aber sie waren Gerechte vor dem Herrn und sie waren, was wird da noch gesagt? Hat jemand eine Elberfelder? Kann mal jemand lesen in Kapitel 1? Vers 6.
Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn.
Das ist eine Ansage. Das ist nicht normal. Das wird nicht über viele gesagt. Sie waren gerecht im Herrn und wandelten untadelig. Digga, die waren untadelig. Du konntest die nicht tadeln. Für nichts. Die waren einfach so korrekte Leute. Du hast nichts in ihrem Leben gefunden, wo du sagen konntest, aber das! Stellt euch so einen Politiker vor, stellt euch Donald Trump vor, der seinen Gegner vernichten will, seinen politischen Gegner. Digga, warum komme ich immer auf Trump, wenn ich predige? Sorry, aber stellt ihn euch vor, so läuft es ja in der Politik. Du hast, oder wenn man dreckig arbeitet oder so, ne? Wenn man unfair spielt, man hat einen Gegner, dann sucht man nach irgendwelchem Dreck in seiner Vergangenheit, holt den raus, bringt den medienwirksam aufs Tablett und präsentiert ihn in der Öffentlichkeit und sagt, guckt euch das an, der hat mal früher einen Joint geraucht und der will unser Präsident werden. So, wisst ihr, was ich meine? Tadel, ich kann den tadeln, denn er hat Scheiße gebaut. Digga, die waren untadelig, die konntest du nicht tadeln. Ich will nicht sagen, und das heißt in der Bibel nicht, dass jemand perfekt war. Das heißt auch nicht, dass jemand nie was falsch gemacht hat. So darf man das auf keinen Fall verstehen. Aber es waren extrem fromme Menschen, die extrem sich danach ausgestreckt haben, Gott zu dienen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Es waren wirklich hingegebene, gläubige Menschen. Solche Menschen sind die Menschen, durch die Gott am Anfang wirkt, vom Evangelium. Okay, machen wir weiter bitte. Das ist die Ankündigung von Johannes. Jetzt kommt die Ankündigung von Jesus. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wenn man bei Johannes dachte, es geht nicht besser. Also wenn mir jemand über Yoshi so eine Ansage gemacht hätte, als er noch im Bauch war, dann hätte ich schon gedacht, oh weia, Wahnsinn, was kommt da für ein Junge raus aus Lauras Bauch? Das ist ja heftig. Da hätte ich schon echt... Aber wenn man dachte, es geht nicht besser, dann muss man nur lesen, was über Jesus gesagt wurde. Und hier wird ganz klar, es geht noch krasser. Es geht noch krasser als bei Johannes, nämlich so wie bei Jesus. Das muss man sich mal darüber muss man mal meditieren, was der Engel hier sagt. Das muss man sich mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, was das für Ansagen sind. Sohn des Höchsten wird er genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er ist ein Sohn Davids. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das ist doch nicht normal, oder? Also es ist unglaublich besonders. Wir merken schon als Leser, okay, krass, krass, über Jesus wurde, also wow, krass. Und das Einzige, was Maria fragt, das finde ich jetzt echt krass, oder? Wie soll das passieren? Ich habe da aber nie Sex gehabt. So, das ist die erste Frage, die ihr einfällt. Hä? Warum dreht sie nicht komplett am Rad und denkt sie so, hä, was? Hä? Warum soll, hä? Ich soll den zur Welt bringen? Das scheint sie überhaupt nicht zu, also das scheint sie gar nicht zu verwundern, dass sie die Mama ist von diesem jungen Mann. So, das wäre das Erste, was ich frage. Engel, hast du dich vielleicht in der Tür geirrt? Wolltest du, ich soll den zur Welt bringen? Diesen Mann? Das scheint für sie völlig klar zu gehen. Die Vorstellung, dass sie den Messias zur Welt bringt, scheint für sie total. Und das ist auch krass. Ich habe neulich einen Prediger gehört, der meinte, und das fand ich interessant, der meinte, es ist krass. Maria war vielleicht eine Frau, die erwartet hat, oder das war sie ganz bestimmt, das werden wir noch sehen. Sie war eine Frau, die erwartet hat, dass Gott das tun wird. Dass Gott den Nachkommen Davids erwecken wird. Dass ein Retter kommen wird, dass Gott einen König wie David erwecken wird. Ich glaube, sie war überzeugt davon, dass das passieren würde. Sie hat wahrscheinlich dafür gebetet. Und als der Engel zu ihr sagt, das wird dein Sohn sein, ist sie vielleicht gar nicht so sehr erstaunt darüber, dass sie diejenige ist. Denn sie denkt sich, ja, irgendjemand muss es ja tun. Ja, irgendjemand aus unserem Volk wird dieses Kind kriegen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht demütig war. Aber es scheint sie nicht vom Hocker zu reißen, dass sie es ist. Aber was sie vom Hocker reißt, ist, wie soll das gehen? Ja, okay. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen. Hier ist er schon wieder. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und Maria, das steht jetzt hier nicht, Maria sagt ja, sie glaubt das. Sie glaubt das. Zacharias konnte es nicht glauben. Zacharias, ein Priester im Tempel, ein Mann Gottes. Sein Leben war es, Gott zu dienen. Er hatte Probleme mit dem Glauben. Er hatte Probleme, Gott zu vertrauen. Hier eine Bauerntochter oder was auch immer. Fromm, ja, gläubig, ja. Aber sie vertraut Gott total. Sie sagt, ja, dann ist das so. Ich bin die Magd des Herrn. Amen. Ja. Und ich glaube schon, dass ihr auch schon, sie war ja wahrscheinlich auch nicht dumm oder so, ihr war wahrscheinlich schon klar, dass das nicht ganz einfach wird. Wenn kein Mann sie schwängert, sondern, also wenn Gott in ihr Leben hervorruft und es kein Papa sozusagen, oder und sie dann auch jedem erzählt, Gott ist der Papa. Gott ist der Papa. Also sie hat, muss gewusst haben, dass das viele nicht glauben werden. Dass viele sie als Lügnerin bezeichnen werden. Dass viele sagen werden, du kannst uns ruhig wirklich sagen, wer es war. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist auf dem Fahrradfahren hierher zur Gemeinde? Sie hätte doch einfach sagen können, Josef war es. Hätte keiner mehr, oder? Dann hätten alle gesagt, okay, ist scheiße gelaufen, ist nicht gut, ist überhaupt nicht gut, aber okay. Ne? Also, dann heiratet jetzt. Ich weiß nicht, gab wahrscheinlich eine Strafzahlung oder irgendwas, ne? Aber heiratet jetzt und okay, ne? Aber dass sie darauf beharrte, wisst ihr, wetten, dass irgendwelche Freundinnen gesagt haben, sag, gib doch zu, dass du mit Josef geschlafen hast. Gib das doch zu. Ist doch okay. Also, ist nicht okay, aber warum sagst du immer, Gott war das, Gott war das? Das ist schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Leute, die Jesus schmähen wollten, das ist nicht biblisch, aber es gibt Texte, wo Juden behaupten, dass Jesu Vater ein römischer Soldat war. Also, dass Maria vergewaltigt wurde. Und Frauen wurden vergewaltigt von römischen Soldaten. Das war, glaube ich, keine Seltenheit. Und dass eine Frau dann vielleicht das auch nicht so gerne darüber geredet hat oder zugegeben hat, dass sie vergewaltigt wurde, dass ihr das schwer gefallen ist, sowas zu sagen. Ich glaube, dass das auch schon damals kam, sagte, hey, sag doch, hat dich einer, hat dich da ein Soldat angefasst? War es so auf dem Feld? Du konntest dich nicht wehren, oder? Sag es doch, ist doch okay. Nein, das ist Gottes Kind. Okay. Also diese Frau, glaube ich, hat einen hammerharten Weg gemacht. Wirklich. Also echt, ich habe krassen Respekt vor ihr. Okay, weiter. Dann trifft sie sich mit Elisabeth. Dieses Bild. Aber auch da ist es so eine Freude. Das ist kein Witz. Dieses Evangelium ist so fröhlich. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Hier schon wieder der Heilige Geist am Arbeiten und rief laut, du bist die Gesegneteste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Das ist das, was ich meinte. Maria hat geglaubt, was dieser Engel gesagt hat. Sie hat so krass Gott vertraut. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Maria, es wird passieren. vom Heiligen Geist erfüllt, prophezeit sie und sagt, das war kein Bullshit. Das hast du dir nicht eingebildet. Du hast nicht irgendeine Vergewaltigung verdrängt. Nein, du hast Gott geglaubt und das, was Gott gesagt hat, wird passieren. Hier sind zwei Frauen, wo Gott aus dem Nichts sozusagen Leben hervorgerufen hat. Versteht ihr? Elisabeth war unfruchtbar und sie ist schwanger. Maria hatte nie Sex mit einem Mann und sie ist schwanger. Gott hat sozusagen bei diesen beiden ein Wunder getan, hat Leben. In einer Situation hat er Leben erschaffen, wo Leben eigentlich nicht möglich ist. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Okay, bitte weiter. Das kann er auch in unserem Leben tun. Dann kommt dieser wunderbare Lobpreis von Maria. Von dem ganzen Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich seine Dienerin gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Hier kommt jetzt nochmal diese Demut. Sie weiß schon, dass sie niemand besonders ist. Und trotzdem nimmt sie sofort an, dass sie die Mama ist von diesem Retter. Und trotzdem weiß sie, wer bin ich? So, weißt du, was ich meine? Aber sie zweifelt keine Sekunde daran, dass das so ist. Dass das Kind kommen wird. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Wow, was für ein herrlicher Lobpreis. So krass, Gott erinnert sich. Gott erinnert sich an seine Zusagen. Gott ist treu. Gott vergisst nicht, was er uns zusagt. Gott vergisst nicht, was er seinem Diener Israel. Ist das nicht spannend, wie sie ihr Volk, oder wie, das ist das Lukas-Evangelium, wie das Volk Gottes bezeichnet wird, der Diener Gottes Israel. Das ist nichts Antisemitisches. Manche Leute sagen, ja, die Evangelien sind antisemitisch. Nein, sind sie nicht. Gar nicht. Gar nicht. Weiter bitte. Maria ist so dankbar und froh. Und jetzt wird Johannes geboren. Dieses Bild ist auch geil. Ja, ich fühle es gerade komplett, weil ich aber gerade selber Papa geboren bin. Ich feiere es auch komplett, dass ich jetzt darüber predige, weil das so cool ist, weil ich gerade eine krasse Geburt hinter mir habe. Ich kann einfach so ihn fühlen, gerade mit diesem Baby in der Hand. Gepriesen sei der Herr. Zacharias, ihr kennt die Geschichte, ne? Diese ganze Sache, was ist sein Name? Und die Mama sagt dann, sein Name ist Johannes. Richtig krasse Frau auch, die Elisabeth. Ne? Alle Nachbarn so, so ist doch keiner in eurer Familie. Ja, aber es ist so. Sie ist heftig. Sie sagt ganz genau, sie ist auch Gott treu und seinen Zusagen. Sie ist Gott gehorsam, aber sowas von. Aber das haben wir schon am Anfang gelesen, so war sie einfach. Wenn Gott was gesagt hat, dann war das so. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Zacharias bricht mit Lobpreis heraus. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Richtig krass. Johannes boastet überhaupt nicht über seinen Sohn. Er lobt, am Anfang geht es gar nicht um seinen Sohn Johannes, den er in den Arm hält. Es geht einfach darum, was Gott gerade tut und dass Johannes Teil davon sein wird. Aber er preist einfach nur Gott für seine Güte, was Gott gerade macht. In Marias Leben und Josefs Leben, dieses kleine Baby. Und er lobt Gott erstmal einfach dafür. Das finde ich so krass. Ich würde erstmal nur komplett über mein Baby loben, aber er geht erstmal komplett ab über Gottes Plan, was Gott hier gerade für eine Nummer abzieht. Er ist komplett begeistert. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Und bitte achtet darauf, wie oft hier das Volk Gottes erwähnt wird. Vorher war es der Diener Gottes Israel. Hier ist es das Volk Gottes, wie er es zugesagt hat. Wenn wir jetzt Theophilus sind, wir sind dieser Römer, uns ist doch völlig klar, das hier ist eine jüdische Geschichte. Das ist ein jüdischer Messias. Hier geht es um jüdische Prophezeiung. Hier geht es um das Volk Gottes, um Israel. Zuallererst. Und wie froh bin ich, dass ich dazugehören darf als Römer. Wie froh bin ich, dass Gott über sein Volk hinaus mich auch mit dabei haben möchte, mich stinkenden, dreckigen Heiden. Auch ich darf an den Tisch, ich darf nicht nur, dass ich die Krümel unter dem Tisch auflecken darf, ich dreckiger Hund, ich Heide, nein, ich darf mich an den Tisch setzen. An den Tisch, der Messias wäscht mir die Füße, er lädt mich ein, mich Heiden. Digga, wir fühlen das gar nicht mehr. Wir denken so, wir sind Christen, Peng. Wir fühlen überhaupt nicht mehr, wie krank das ist, dass wir überhaupt dabei sein dürfen. Wir haben gar kein Feeling mehr dafür, wie unnormal das ist, dass Gott sozusagen seine Arche auch für uns öffnet. Denn zuallererst geht es um das Volk Gottes, um Israel. Zuallererst und vor allen Dingen, das hat sogar Jesus so gesagt. Und wir können Tag für Tag dafür danken, dass wir dabei sein dürfen. Und vor allem wir Deutsche, was haben wir Gottes Volk angetan? Das kommt ja noch oben drauf. Was haben unsere Großeltern Gottes Volk angetan? Und wir sitzen jetzt hier einfach und denken so, ja, normal. Ich will euch das jetzt nicht unterstellen, aber mir geht es so oft so. Ja, normal, ich bin Christ, normal. Bro, dass Gott es überhaupt einpfropft, dass er uns dazu zählt, dass er Platz für uns hat. Dass seine Erlösung sich über die ganze Welt, aber das war schon immer sein Herz so. Aber es ist so cool, es ist so herrlich, dass wir davon profitieren dürfen, dass wir davon leben können. Also mich bewegt das voll, weil es ist so klar, dass es hier einfach erstmal um das Volk Gottes geht. Wie er unseren Vor- und um die Zusagen für das Volk Gottes. Das sind nicht unsere Zusagen, Leute. Das sind nicht unsere Zusagen. Das sind Zusagen an das Volk Gottes, an Israel. Weil wir dürfen teilhaben an diesen Zusagen. Wir dürfen mit unter den Schirm Gottes kommen. Wir dürfen mit in diese schützende Burg kommen, die Gott ist, die unser Gott ist. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns. Wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat, er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unseren Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Okay, bitte weiter. Dann kommt die Geburt Jesu. Als sie in jener Nacht bei, und ich will jetzt einfach nur die Hirten hier einmal gucken, weil hier ist auch wieder so krass, die Engel sind so krass am Loben. Ich habe einfach erstmal hauptsächlich diesen ganzen Lobpreis und die ganzen Zusagen rausgenommen. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Seht ihr, er ist der Retter, er ist der Messias und er ist der Herr, der Kyros. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Was für eine Feier, was für ein Jubel. Die ganze Zeit in diesem Evangelium wird so krass abgefeiert. Das ist einfach nur Freude. Dass der Messias kommt, dass der Retter kommt. Bitte weiter. Dann kommt dieser, was wir oft gar nicht lesen. Das überspringen wir ganz oft, ganz schnell, weil wir gar nichts damit anzufangen wissen. Und ich muss euch auch sagen, ich kann euch das auch nicht adäquat alles erklären. Das werde ich auch nicht. Aber hier ist es ja eigentlich auch ganz spannend und wichtig. Sonst hätte Lukas es nicht dazu genommen, wenn es nicht wichtig wäre. 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Also die machen hier alles so, wie es sein soll, Maria und Josef. Warum? Weil sie fromm sind. Sie sind mega gläubige Juden. Josef war wahrscheinlich ein Zadik. Er war ein Frommer, ein Gerechter. Auch wenn die anderen Frommen ihn wahrscheinlich nicht mehr in ihren Kreis aufnahmen, weil er so eine komische Frau geheiratet hatte, die angeblich ein Kind von Gott hat. Alles klar. So, alle seine frommen Freunde haben gesagt, Digga, wie kannst du sie noch heiraten? Sie ist so eine Bitch. Nein, aber mal ehrlich, wie kannst du sie heiraten? Okay, selbst wenn sie vergewaltigt wurde, trotzdem ist sie keine Frau mehr für dich. Du musst eine Frau heiraten, die rein ist. Eine Frau, ja, eine Frau, die zu dir passt. Eine fromme Frau. Nicht so eine Frau. Nicht so eine Verrückte. Josef ist so krass, dass er zu Maria gehalten hat. Josef hat sein ganzes, glaube ich persönlich, sein ganzes frommes Umfeld aufgegeben. Und es war, glaube ich, auch nicht leicht für ihn. Ich glaube nicht, dass er so easy Ja gesagt hat oder dass es easy für ihn war. Aber er hat gesagt, Gott zu gehorchen ist wichtiger, als den Menschen zu gehorchen. Und wichtiger, ich mache das, was der Engel sagt, und ich heirate Maria. Ich nehme Maria zu mir, obwohl alle denken, ja, das ist nicht mein Kind. Oder wissen, das ist nicht mein Kind. Und obwohl meine Freunde nichts mehr mit mir zu tun haben wollen vielleicht, ich werde trotzdem Gott gehorchen. Also Josef auch nochmal. Respekt an Josef. Vers 22, als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln. Die beiden waren also gesetzlich. Spaß. Ich wollte mal ein bisschen provozieren. Sie hielten die Gesetze des Herrn. Ja, sie waren gesetzlich. Bitte weiter. Können wir nachher noch drüber diskutieren. Jetzt kommt der Lobpreis von Simon und Hannah. Es geht weiter. Ein Lobpreis auf den anderen. Ist total krank. Simeon, ne, dieser Mann, der auch vom Heiligen Geist erfüllt war. Hier ist auch schon wieder der Heilige Geist. Der Heilige Geist bringt ihn in den Tempel an dem Tag. Also der Heilige Geist wirkt. Gott wirkt stark in dieser Geschichte, ganz klar. Und dann bricht Simeon auch einen Lobpreis aus, als er diesen Knaben sieht. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Was für ein Nazi. Spaß. Nein, ey, ich provoziere, okay, aber...
Ja, tust du.
Nee, aber... Nein! Ihr denkt, das ist lustig, aber es gab damals Nazis. Es gab Nazi-Juden. Das klingt total krank. Aber es gab den Glauben, Ausländer haben hier nichts zu suchen in Israel. Ausländer raus. Das ist kein Witz. Glaub mir nicht. Es ist so. Es gab Hardcore-Nazis. In dem Sinne, dass sie gesagt haben, hier hat kein Hund was auf unserem Boden verloren. Diese Römer, Hunde haben hier nichts verloren. Oder jeglicher andere Hund hat hier nichts verloren. Und wir werden das ganze Land reinigen von diesen Hunden und von ihren religiösen Städten, von ihren Tempeln, von ihren Gymnasien, ihren Badeanstalten, von ihrem ganzen Luxus-Schicki-Micki-Kram. Das werden wir alles rausschmeißen, zerstören. So, wie hieß dieser Typ? Jehu? Kennt ihr Jehu? Und diverse andere damals im Alten Testament das gemacht haben. Alles kaputt, alles raus. Nicht Deutschland den Deutschen, sondern Israel den Juden. Ja? Ja, niemand anders. Ich glaube nicht, dass Simeon Nazi war. Versteht mich nicht falsch. Aber es war schon, also, ne? Das ist schon stark betont. Der Ruhm des Volkes Israels. Jesus, Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, und das ist voll krass, jetzt kommt so der erste Misston in den ganzen Jubel, bis jetzt nur Jubel bei Lukas. Und jetzt kommt der erste schräge Ton, der so ein bisschen komisch klingt, so ein bisschen besorgniserregend klingt. Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringt. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Hanna, und dann kommt noch Hanna, eine Prophetin. Sie trat zu Josef und Maria, voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Okay, weiter bitte. Wir müssen zum Ende kommen. Dann haben wir noch den 12-jährigen Jesus im Tempel. Endlich, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu. Das vergessen viele Christen. Viele Christen, neulich sagt einer zu mir, ah ja, damals wie Jesus, wo er die Schriftgelehrten zerstört hat im Tempel. Und ich sag so, Bro, wie ist das nochmal genau? Jesus hat nicht die Schriftgelehrten im Tempel zerstört, Mann. Guck mal, was da steht. Er hörte ihnen zu, so wie ein Schüler einem Lehrer zuhört. Respekt, zuhören, er war ein Kind. Jesus war nicht ein Kind, was sich wie ein Boss aufgeführt hat. Er war ein Kind. Und er hörte den Lehrern zu. Stellte Fragen. Das ist eigentlich das, was jeder gute Schüler machen sollte. Zuhören, Fragen stellen. Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Oder ich will was sagen. Er stellte gute Fragen. Er stellte gute Fragen. Ja. Er hörte ihnen zu, stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antwort. Steht nicht, dass er die Schriftgelehrten zerstörte, sie disste, sie komplett wegrasierte und sie danach auf ihr Leben nicht mehr gekommen sind und sich in den nächsten Fluss geschmissen haben, weil sie dachten, mein Leben hat keinen Sinn mehr, weil dieses Kind hier unterwegs ist und das bämst uns einfach alle weg. Nein, es war einfach ein extrem begabter Junge. Und alle waren erstaunt. Wow, wie alt bist du? So, wie alt bist du? 12? Wow, krass. Du bist extrem begabt. Also, wow, diese Antworten und deine Fragen. Krass. Also, ja, wir waren schon extrem erstaunt. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal solche Kinder getroffen, wo ihr gedacht habt, tschüss, wie alt bist du nochmal? Was hast du mich gerade gefragt? Hä, was hast du gerade gesagt? Woher weißt du das? Und da merken wir auch, ich glaube schon, den Einfluss auch seiner Eltern. Ne? Natürlich, klar, Jesus ist Gottes Sohn, aber seine Eltern haben ihn auch unterrichtet. Bin ich fest von überzeugt. Und er ist auch zur Schule gegangen, sicherlich. Und Jesus war einfach extrem, natürlich extrem, wie soll ich sagen, verständig. Und trotzdem, denke ich, sehen wir hier auch, dass seine Eltern auch treu darin waren, ihn zu unterrichten, als ein Juden im Gesetz Gottes, in der Tora. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge in ihrem Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit. Also bitte nicht den Fehler machen und denken, Jesus war schon als Baby so eine Art Super-Alien, der halt nur noch nicht sprechen konnte, aber hätte er sprechen können, hätte er schon als Baby seinen Eltern alles erklären können von der ganzen Welt und von der Tora und so. Nein, Jesus nahm weiter zu an Weisheit. Und das ist krass, wie sich Gott demütigt, wie sich Gottes Sohn gedemütigt hat und wirklich zum Menschen wurde. So mit allem, was dazugehört. Mit Bubu, Kaka, Windel voll, Windel wechseln, Mama saugen, Brust, Milch, all das. Lernen, groß werden, klug werden, an Weisheit zunehmen. Zur Schule gehen. Üben. Vielleicht. Üben. Okay, ihr könnt mir gerne extrem widersprechen nach dieser Predigt, aber ich glaube daran, dass Jesus nicht ein kleiner Superman war, der sich nur künstlich zurückhielt die ganze Zeit, um den Anschein zu erwecken. Er wäre ein ganz normales Kind. So eine Art Undercover-Kind. So Babyboss-mäßig. Babyboss, kennt ihr Babyboss? Er ist ja so, oder? Er ist eigentlich der heftigste Manager-Typ, glaube ich. Der heftigste Boss. Aber wenn seine Eltern kommen, Mama, Brust. Aber wenn seine Eltern weg sind, so Leute, jetzt kommt mal her. So, zack, zack, hier. Wo sind die Moneten? Zack, zack. Dies, das. So, wisst ihr, was ich meine? Hä? Glaube ich nicht. Okay. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Also Jesus wuchs nicht nur an Körpergröße, sondern auch an Weisheit, an Erkenntnis. Gut, weiter bitte. Also, was haben wir jetzt gerade? Wir sind ja Theophilus. Und das war jetzt eine Menge Kram. Und wir haben noch nicht mal alles gelesen. Also, wir haben gerade eine Menge gelesen über Jesus, über seinen Upcoming, über das, wo er herkommt, wie das alles sich zugetragen hat. Was haben wir jetzt alles erfahren in dieser kurzen Zeit? Ich weiß nicht, wie lange das so in Realtime dauert, das zu lesen, aber 10 Minuten oder so vielleicht. Was haben wir jetzt alles erfahren? Aber wenn man es genau liest, dann dauert es natürlich viel länger. Wir haben erfahren, Jesus ist in einer frommen Familie aufgewachsen und alle Leute in seinem Umfeld waren fromm. Es waren Menschen, die nach Gott gefragt haben. Das waren Menschen, die auf Gott gewartet haben. Seine Eltern, Elisabeth und Zacharias und auch die Leute, die ihn gesegnet haben, die er getroffen hat. Das waren einfach Menschen, die haben auf Gott gewartet. Die waren fromm, gesetzlich. Dass viele Menschen in Jesu Umfeld und Familie auf die Rettung Gottes warteten. Wir haben immer wieder jetzt Menschen getroffen, die extremst darauf vertraut und gehofft haben, dass Gott rettet. Gott rettet. Jeshua. Gott rettet. Die darauf gehofft haben, dass Gott sie rettet. Die nicht darauf gehofft haben, dass sie sich irgendwann empowern und sich selbst retten werden. Nein, sie haben auf Gottes Rettung gewartet. Und es gab durchaus welche, die haben sich empowert. Und die haben Anschläge verübt. Und die haben, ne, das gab es. Die wollten auf eigene Faust wieder das Reich Gottes aufrichten. Aber diese Menschen nicht. Die haben auf Gott gewartet. Auf Gottes Eingreifen. Wir haben Menschen getroffen, durch die Gott gewirkt hat, die seine Gebote hielten, die aber trotzdem nicht ohne Fehler waren. Zacharias. Er war ohne Tadel, aber hat er dem Engel geglaubt? Er war ohne Tadel, aber in dem Moment ohne Glauben. Gott nicht vertraut. Er ist mitnichten ein perfekter Mann, der uns hier vorgestellt wird. Nein, es ist ein Mann mit Fehlern, der gedemütigt wird von Gott, der nicht mehr sprechen kann. Und trotzdem extreme Vorbilder, die wir gesehen haben. Okay? Wir haben gesehen, dass Jesus Jude war. Es wird so oft und so viel betont. Das Volk Gottes, die Zusagen Gottes. Er wurde beschnitten am 8. Tag. Er wurde Gott im Tempel dargebracht. Also, wir sind Römer, aber wir wissen, das ist der jüdische Messias, dem wir nachfolgen. Das ist nicht der römische Messias oder der germanische oder der Wikinger von nebenan. Nein, Jesus war Jude. Okay? Wir haben gelernt und gesehen, dass Gott seine Zusagen und Versprechen nicht vergessen hat. Wie oft wurde das gesagt? Und wie sehr geht es gerade in Erfüllung? Die Leute drehen gerade durch, weil es einfach so ist. Die Leute eskalieren komplett. Weil Gott seine Versprechen einhält, weil sie miterleben dürfen, wie Gott das tut, worauf so lange gewartet wurde. Okay? Wir haben gelernt, dass Gottes Heiliger Geist stark am Wirken war. Am Anfang vom Lukas, ich muss euch sagen, bevor ich diese Vorbereitung gemacht habe, war mir das selber nicht so klar. Ganz ehrlich. Also ist überhaupt nicht von oben herab so. Ich wusste das auch nicht. Und ich habe das ganz neu entdeckt und dachte so, wow, krass. Gottes Geist ist am Wirken. Wir haben gesehen, dass Jesus, und das fand ich krass, wenn ihr aufgepasst habt, was alles für Begriffe jetzt schon genannt wurden im Zusammenhang mit dem Namen Jesus, oder? Was so die Leute, wenn man das alles zusammenträgt, über ihn gesagt haben, wer er ist. Der Retter, der Sohn des Höchsten, der ewige Herrscher, der Christus, der Befreier, der helle Morgenglanz, das Licht der Nation, der Kyros. Also wir haben schon eine Menge gelernt am Anfang von Lukas über diesen Jesus. Und er ist noch nicht mal in Aktion getreten. Nur so ein ganz bisschen im Tempel. Er hat nur so ganz kurz, haben wir so einen Hauch gesehen von dem, wer er ist. Kommt da noch was, Jan? Nee, das war's. Okay, ich habe euch jetzt sehr lange gequält, um genau zu sein, 1 Stunde. Aber ihr könnt auf der Haben-Seite verbuchen. Wir haben heute den kompletten Anfang, fast den kompletten Anfang von Lukas gelesen. Es fehlt eine ganze Menge, also lest es zu Hause nochmal selber komplett bitte. Ich habe ganz viel weggelassen. Ich habe nur die Dinge rausgenommen, die ich ganz spannend fand. Aber immerhin, wir haben wahnsinnig viel gelesen, wir haben wahnsinnig viel erfahren und ich möchte euch einfach noch drei Dinge mitgeben. Das hier sind ganz einfache und schwache Leute und Menschen, die wir hier sehen. Es waren keine Könige, es waren keine Reichen, es waren keine Mächtigen. Und das wisst ihr ja auch alle. Jesus, du kamst zu den Schwachen. Und das sehen wir schon so am Anfang vom Evangelium. Das waren ganz normale Menschen, das waren Tischler, das waren Zimmermänner und Zacharias war ein Priester. Okay, das war schon was Besonderes und trotzdem. Und dann ist da dieser Simeon und diese Hanna, aber ganz normale, einfache Menschen. Kein großer Prunk. Jesus kommt in einem Stall auf die Welt, ganz einfach, ganz simpel. So, sogar noch simpler, als es vielleicht viele andere Kinder in seiner Nachbarschaft auf die Welt gekommen sind. Seine Umstände waren sogar noch schlimmer wahrscheinlich von der Geburt. Also da sind diese ganz normalen Menschen. Aber wisst ihr, diese ganz normalen Menschen zeichnen eine Sache aus. Sie alle setzen ihre komplette Hoffnung nur auf Gott. Sie alle harren auf Gott. Sie alle warten auf den Retter. Sie alle vertrauen Gott und nicht sich selber. Und das möchte ich euch einfach noch mitgeben. Ich wollte euch zuallererst einfach erstmal nochmal so komprimiert diesen Anfang von Jesus mit euch durchgehen. Und das ist mein Hauptziel, weil wir auf Jesus gucken wollen, weil mir wichtig ist, dass wir Jesus kennenlernen. Aber als zweites möchte ich euch einfach mitgeben, oder nehme ich auch für mich mit, wir müssen nicht schlau sein, gebildet sein, reich sein, gute Jobs haben, es zu etwas bringen, wir müssen nicht mehr Abitur haben. Aber wenn wir Gott vertrauen und uns ihm unterordnen, das waren alles Menschen, die haben sich Gott untergeordnet. Die haben gesagt, Gott, du bist der Herr, du bist der König über mein Leben. Ich vertraue dir, aber ich ordne mich auch dir unter. Und ich lebe mein Leben so, wie du es willst. Und zu diesen Menschen ist Gott gekommen. Auf ihre Gebete hat Gott geantwortet. Unter ihnen hat er mächtig gewirkt durch seinen Heiligen Geist. Sie waren diejenigen, die dieses Wunder erleben durften. Sie waren die Zeugen dieser wahnsinnigen Geschichte. So wie Elisabeth sagt, Digga, du bist gepriesen unter den Frauen. Maria sagt es selber zu mir, die Generationen werden mich preisen. Das ist nicht normal. Ich habe noch nie gesagt, in irgendeiner Situation gesagt, dass mich die Generation preisen werden für irgendwas, was ich gemacht habe. Aber sie sagt einfach, und es ist wahr, sie ist die Frau, die den Retter zur Welt bringt, der auf dem Thron Davids herrschen wird in Ewigkeit. Und sie ist niemand Besonderes, aber sie ist Gott hingegeben. Sie ist Gott hingegeben, sie hat ihr Leben Gott hingegeben, sie hat gesagt, und alle anderen in der Geschichte haben gesagt, Herr, so wie du es willst, dein Wille geschehe. Und lass uns das einfach für unser Leben, nehmt das einfach mit, wenn wir diese Menschen sind. Wie gesagt, ihr müsst es nicht zu irgendwas bringen, wisst ihr, was ich meine? Aber ordnet euer Leben Gott unter. Ob ihr einen Doktortitel habt oder nicht. Ob ihr später Karriere macht oder nicht. Ob ihr bei Rewe arbeiten werdet, euer Leben lang. Wisst ihr? Oder ob ihr Erzieher werdet. Ob ihr Erzieher werdet. Und die ganze Zeit denkt, ich hätte studieren können. Ich bin schlau genug dafür. Aber ich habe es nicht gemacht. Egal. Das ist sowas von egal. Wenn ihr aber euer Leben Gott unterordnet, ihm vertraut und sagt, Herr, du musst es machen, dann glaube ich, dass Gott uns mit hineinnimmt, genau wie diese Menschen, in seine Geschichte. Dass wir Teil seiner Geschichte werden, dass wir ihn erleben werden, dass der Heilige Geist auch in uns und durch uns wirken wird, in unserer Mitte hier, mit uns, dass Gott ja das tun wird, was er tun will und wir werden es miterleben. Und wenn wir das nicht machen, werden wir es verpassen. Und das wäre so schade. Lass es uns nicht verpassen. Lass uns alles auf Gott setzen. Lass uns ihm unterordnen. Lass uns so werden wie diese Menschen, die wir gerade kennengelernt haben. Lass uns jubeln wie sie. Lass uns Gott preisen wie sie. Lass uns freuen wie sie. Wir haben so viel Grund. Wir haben sogar noch mehr Grund als die. Ich habe es vorhin gesagt. Wir sind nicht mal Israeliten. Und wir dürfen trotzdem Jesus feiern. Wir dürfen trotzdem uns seine Jünger nennen. Digga, wir können doppelt so viel danken wie sie. Lass uns beten kurz. Und vergebt mir meine mega lange Predigt. Aber ich habe jetzt auch 3 Wochen nicht gepredigt. Nicht so viel aufgestaut. Spaß. Ja, ich bin dir so dankbar. Jesus, ich bin dir so dankbar. Ich danke dir so für diesen Anfang von diesem Evangelium, Herr, dass wir so krass sehen können, wie alles angefangen hat, Herr, wie sich alles zugetragen hat, Herr, wie du das alles in die Wege geleitet hast, Herr, wie wir aber auch, ja, einfach, wie uns auch einfach Lukas hilft zu verstehen und zu sehen, Herr, wo, ja, in welchem Land das alles spielt und was da alles eine Rolle spielt, Herr, und dass wir einfach sehen, Herr, wie wunderbar das alles ist, was da passiert, Herr, dass es nichts Natürliches ist, sondern dass du am Wirken bist, Herr. Und ich danke dir so, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, Herr, dass du einfach Mensch geworden bist. Herr, das übersteigt unseren Verstand. Wie konntest du Mensch werden? Herr, ich verstehe nicht, wie du ein Kind werden konntest. Ich verstehe nicht, wie du ein Baby werden konntest. Herr, ich verstehe auch nicht, wie du lernen konntest, wie du weiser werden konntest, Herr. Keine Ahnung, ich kann das nicht zusammenbringen, Herr, aber ich danke dir, dass du das getan hast, dass du dich gedemütigt hast, Herr, dass du unser Bruder geworden bist als Mensch, dass wir einen Bruder in dir haben, Herr, einen Hohepriester, der uns versteht, der es weiß, wie es ist, als Kind geärgert zu werden, der es weiß, wie es ist, ja, auch mal ein Nein zu hören von seinen Eltern, sich unterordnen zu müssen, seinen Eltern, wie wir gerade gelesen haben. Wie hart das sein kann, aufzuwachsen, groß zu werden, erwachsen zu werden, eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten. Herr, du hast das alles erlebt. Ich danke dir für deine Demut und ich danke dir, dass du wahrlich der Retter bist, der Messias, der Morgenstern, die helle Morgenröte, das Licht der Nation, Herr. Und wir sehen, wie sehr du leuchtest und wir sind begeistert von dir und von deinem Licht, Herr. Und wir wollen mehr von dir erfahren, wir wollen mehr von dir lernen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, alle falschen Abstellungen von dir abzulegen, Herr, alle Dinge, die wir uns vielleicht in der Kinderstunde irgendwie falsch gemerkt haben oder eingeprägt haben, alle falschen Bilder, Herr, dass wir einfach alles niederlegen, dass wir auf dein Wort ganz vertrauen, dass wir dich neu kennenlernen, Herr. Ja, wenn es gut für uns ist, dass wir dich einfach neu, ich bete einfach auch für jeden, der das vielleicht einfach auch braucht, Jesus ganz neu kennenzulernen. Herr, bitte rede zu uns durch dein Wort in den nächsten Wochen, jetzt auch vor Weihnachten, dass wir dich einfach nochmal neu kennenlernen, Herr. Ich wünsche mir das, Herr. Ich wünsche mir, dich gut kennenzulernen. Amen.